Ja, herzlich willkommen. Es ist schade, dass so wenig im Schnee stecken geblieben oder so viele im Schnee stecken geblieben sind und so wenig hier sind. So muss ich das sagen. Denn wir haben ja so eine kleine Premiere heute Morgen. Wir haben heute Morgen Kanzeltausch mit den Geschwistern der Neuschäfer Höhe. Unser Uli ist in die Stadt gefahren und der liebe Bernd ist aufs Land gekommen. Und ich freue mich, ja, dich kennenzulernen. Ich habe eine Predigt, glaube ich, von dir bisher gehört. Kann mich auch noch ein bisschen dran entsinnen, aber nur ein ganz klein bisschen. Und wir kennen ihn ja alle nicht so richtig, deshalb Bernd, komm doch mal nach vorne, bring deine Sachen schon mal mit. Und damit ihr ihn schon mal sehen könnt. Und Bernd, ich wünsche dir einfach Gottes Segen. Ich wünsche dir, dass du ein Sprachrohr Gottes bist, dass wir ja, dich ein Stück kennenlernen, aber vor allen Dingen Gott weiter kennenlernen. Stell dich bitte selber vor, wieso und weshalb du in Wermeskirchen schon bist, wie lange, das wissen wir alles nicht, weil Stadt ist wirklich weit weg für uns. Ja, Gottes Segen dir und wir freuen uns auf dich und bevor ich es vergesse, nimm auch ganz, ganz liebe Grüße von hier mit, wenn du in der nächsten Woche dann auf der Kanzel bist und vom Land erzählst, von dem vielen Schnee da. Schön, dass du da bist. Ja. Gottes Segen dir.
Ja, dann ein paar persönliche Worte. Wir sind seit 5 Jahren in Wermeskirchen in der Neuschäfer Höhe, waren vorher 17 Jahre in Bremen, davor in Kassel. Also so eine Pastoren-Odyssee im Laufe eines Pastorenlebens. Inzwischen bin ich jetzt also 64 und werde irgendwann meinen Dienst in Wermelskirchen dann beenden. Und heute bin ich mal über den Berg gekommen. Wir beide dachten, so nach 5 Jahren sei das angemessen, doch mal hier zu tauschen. Und dann lernt ihr den Nachbarpastor kennen. Ich lerne ein wenig hier euch Dapringhauser kennen und wir meinten, das sei gut und schön und auch angebracht. Denn als damals der Ruf ins Bergische Land erging durch einen ersten Anruf, da schaute ich gleich im Jahrbuch unseres Bundes, einem Art Bundestelefonbuch und stellte fest, wow, in Wermelskirchen gibt es schon 5 Gemeinden, wofür brauchen sie dich dort noch? Also zu sagen, eine solche Gemeindedichte, das erlebt man im Norden nicht. Und ja, ich bin froh, heute hier zu sein und ja, bei aller Unterschiedlichkeit der Gemeinden. Und ihr werdet das merken. Ja, ich bin ja nicht da, um mich selbst vorzustellen, sondern ja, um Gottes Wort anzusagen. Und das Erste wird euch vielleicht schon gleich überraschen. Mein Predigttext für den 2. Adventssonntag. Ich dachte, nach 5 Jahren laden die dich das erste Mal ein. Was predigst du denn denen zum Advent? Da dachte ich mir, fangen wir doch gleich vorne an im Neuen Testament. Ne? Deshalb hören wir heute auf Gottes Wort am Anfang des Matthäusevangeliums die ersten 17 Verse. Aber jetzt kommt er noch schriftlich. Ah, das nimmt die Überraschung. Ja, also ich lese aus Matthäus 1, 1 bis 17. Da heißt es, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nashon, Nashon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabiam, Rehabiam zeugte Abia, Abia zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Osia. Osia zeugte Jotham. Jotham zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Jojachin und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jojachin Shealtiel, Shealtiel zeugte Serubabel, Serubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Asur. Asur zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eliaser, Eliaser zeugte Mattan, Mattan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Glieder von Abraham bis David sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, wie mag ein solcher Bibeltext auf euch gewirkt haben? Und ich frage die Frauen, wie mag so viel männliche Zeugungskraft auf die Frauen unter uns gewirkt haben? Männer zeugen unaufhörlich Männer. Von Töchtern ist da gar nicht die Rede. Die Töchter stehen ganz im Schatten der Brüder. Und ich erinnere mich an die Geburt unserer dritten Tochter, wo anschließend eine Schwester in der Gemeinde auf mich zukam und sagte, Hauptsache gesund. Ich wusste erst gar nicht, was sie meinte, aber da spielte das noch so eine Rolle. Ja, Pech gehabt, lieber Bruder. Ich bin glücklich mit drei Töchtern. Ja, ich muss gestehen, wer das Neue Testament zu lesen anfängt, so habe ich das früher getan, der blättert dann erstmal um. Er spart sich also diesen langen Stammbaum mit lauter schwierigen Namen. Das weckt ja nicht gerade die Freude am Bibellesen, zu sagen, jetzt nehme ich mir das vor, greife zum Neuen Testament und dann 17 Verse Stammbaum. Beginnt man doch besser mit Vers 18 der Geburt Jesu. An der Nahtstelle zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, zwischen Altem und Neuem Bund, da steht als Verbindungsstück Jesu Stammbaum. Der reicht zurück bis an die Anfänge des Gottesvolkes Israel. Und mich haben die Verse gereizt. Ich dachte, was wird die Gemeinde sagen? Jetzt kommt er aus der Neuschäferhöhe und predigt über den Stammbaum. Aber es geht ja darum, Predigt ist ja Predigt des Evangeliums, der frohen Botschaft. Und es heißt also auch in diesem Abschnitt der Bibel die frohe Botschaft, das Evangelium darin zu entdecken. Das also ist das Programm der Predigt an diesem Morgen. Ihr wisst das, in den letzten Jahrzehnten gibt es so ein verstärktes Interesse wieder an der Ahnenforschung. Ja, vor allem Ältere, wenn sie dann in Pension gehen, legen Stammbäume an, schauen, ob in der Generationenfolge es nicht doch irgendwo so eine berühmte Persönlichkeit gegeben hat, mal einen Bürgermeister von Dapringhausen oder sonst was. Also jemanden, von dem her so ein wenig Glanz auf den heutigen Namensträger fällt. Also Menschen begeben sich auf die Suche nach ihren Wurzeln, ja in einer Zeit, die immer anonymer wird. Die Alten unter uns, ja, wenige gibt es hier unter euch, die noch so alt sind, dass sie sich erinnern, aber andere wissen das von der Schule. Es gab in der Geschichte unseres Volkes im letzten Jahrhundert guten Grund, nach seinen Vorfahren zu fragen. Da wurden die Menschen nämlich eingeteilt in solche arische und solche nicht-arische Abstammung. Und übel dran war, wer in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft keinen Arier-Nachweis für sich und die Seinen erbringen konnte. Welche Gründe mögen wohl Matthäus bewogen haben, an den Anfang seines Evangeliums diesen Stammbaum Jesu voranzustellen. Wer das Evangelium mal im Ganzen liest, merkt, Matthäus hat ein besonderes Interesse daran, Brücken zu schlagen. Er schlägt laufend Brücken vom Alten zum Neuen Testament. Das ist sein besonderes Anliegen. Deshalb finden wir bei Matthäus ganz besonders viele Zitate aus dem Alten Testament. Die Propheten des Alten Bundes kommen in seinem Evangelium ganz besonders oft zu Wort. Er will also sagen, das, was sich im Alten Bund ankündigt, was durch die Propheten verheißen ist, das also erfüllt sich in Jesus Christus. Christus ist das entscheidende Glied in einer langen Kette von Zeugen, die zurückgreifen bis zum König David, noch viel weiter darüber hinaus, bis hin zu Abraham. Also das, was Gott einst begonnen hat mit Abraham, das erfüllt sich nun in Jesus Christus. Und dieser Jesus war eben Jude. Er lebte bis zu seinem Tod als Glied der jüdischen Volksgemeinschaft. Mitte des letzten Jahrhunderts, in der nationalsozialistischen Zeit, da wurde das verneint. Da wurde Jesus zu einem arischen Helden hochstilisiert. Man wollte alles aus dem Neuen Testament rausnehmen, was also irgendwie jüdisches Denken war. Wir wissen heute, Jesus ist unaufgebbar. Steht er in dieser Verheißungsgeschichte des Alten Testamentes. Und die Wurzeln christlicher Gemeinde reichen stets zurück in die Zeit des Alten Bundes. Deshalb werden auch in der Adventszeit häufig die Prophetentexte gelesen, so als Hinweisschilder auf den, der da kommen wird. Es begegnet uns also in Jesu Stammbaum Gottes Heilsgeschichte. Und in jedem der vielen verlesenen Namen schwingt Gott, der Herr der Geschichte, mit. Es gibt also so einen roten Faden. Und im Nachhinein zurückblickend entdecken wir oder entdeckt Matthäus, ja, da gibt es einen roten Faden von Abraham über David bis hin zu Jesus. Er ist der Herr der Geschichte. Gott kommt zu seinem Ziel. Nun, mit einem Stammbaum ist das wie mit einem Skelett. Einem Skelett fehlt das Fleisch und einem Stammbaum fehlt auch das Fleisch. Es fehlen dem Stammbaum die Geschichten. Es fehlt das Leben. Alles ist reduziert auf Namen und eine Abfolge, hier immer ausgedrückt durch er zeugte. Keine Geschichten. Aber hinter jedem Namen verbergen sich Geschichten, Familiengeschichte, mitunter dramatische Geschichte. Jeder Name also steht für ganz viele Geschichten. Und da denke ich, ist es ein Glück, dass uns das Alte Testament auch ganz viele Geschichten überliefert. Es sind nämlich Menschen aus Fleisch und Blut, die in diesem Stammbaum eine Rolle spielen, die jetzt leider auf den Namen reduziert sind. Ich will heute von 5 Personen erzählen. Von 5 Personen, die in diesem Stammbaum vorkommen. Und ich frage, warum gerade 5? Genau 5-mal in dieser langen Ahnentafel von 3x14 Generationen durch die Zeiten, 5 Frauen kommen in diesem Stammbaum vor. Und ich bin einfach aus Neugier diesen Geschichten nachgegangen, diesen Frauengestalten. Und von ihnen will ich einfach erzählen, was an anderer Stelle im Alten Testament zu lesen ist. Nun, die erste, die hier erwähnt wird, ist Tamar. Über Tamar und ihre Familie gibt es ein wirklich spannendes und sicher nicht jugendfreies Kapitel im Alten Testament im 1. Mosebuch. Tamar verliert ihren Ehemann und ja, er stirbt und sie ist noch kinderlos. Dessen Bruder Onan, ihr Schwager also, weigert sich, wie es das Gesetz der damaligen Zeit vorschrieb, nun mit der jungen Witwe, dem Verstorbenen, einen Nachkommen zu zeugen. Onan weigert sich, für seine Verweigerung muss er sterben. Aber leider, Tamar ist noch immer kinderlos. Tamar nimmt das Leben in die Hand, zieht ihre Witwenkleider ab und verkleidet sich als Hure. Vor den Toren des Städtchens Enayin, wo ihr Schwiegervater vorbeikommen musste, da setzt sie sich nieder. Und nichts Böses ahnend, verkehrt Juda mit seiner Schwiegertochter Tamar, die schwanger wird und die Zwillinge Peres und Serach gebiert. Beides Ahnherren Jesu. Tamar, die erste. Die zweite Frau, die hier genannt wird in dieser Reihenfolge der Generation, ist Rahab. Ihr Name ist für immer verbunden mit der Eroberung der Stadt Jericho. Rahab ist eine Prostituierte in Jericho, hat ihr Haus an der Stadtmauer. Bei ihr kehren die jüdischen Kundschafter des Josua als erstes ein. Sie versteckt die fremden Männer, verhilft ihnen zur Flucht, als die Einwohner von Jericho diese Spione gefangen nehmen wollen. Rahab, die zweite. Als dritte wird Ruth genannt. Von ihr wird ganz anschaulich erzählt, wie sie zu ihrem zweiten Ehemann Boas kommt. Eine köstliche Geschichte. Ruth hört auf den guten Rat ihrer Schwiegermutter Naomi. Sie nimmt ein Vollbad, sie salbt sich ein, sie zieht ihr schönstes Kleid an. Ein wenig Parfüm hier, ein wenig Parfüm da. Dann schleicht sie zu Boas und wartet in sicherer Entfernung ab, bis der, wie es heißt, gegessen und getrunken hat und das Herz guter Dinge ist. Dem schlafenden Boas legt sie sich zu Füßen. Als der aber zur Mitternacht aufwacht, vielleicht hat er mal zur Toilette gemusst, erschrickt ihr über die wunderschöne Frau zu seinen Füßen. Gerade so ein schöner Männertraum. Also diese Geschichte kann ich nur so viel sagen, sie endet gut im Hafen der Ehe und Obed ist der Name des Stammhalters. Ruth, die dritte. Von der vierten der Frauen brauche ich noch wenig zu erzählen, denn sie und ihre Geschichte ist die bekannteste. Frau des Uriah wird sie genannt, im Samuelbuch hat sie den Namen Bathseba. Sie wird noch zu Lebzeiten ihres legitimen Gatten Uriah Mätresse des Königs David am Hof. Der fädelt heimtückisch den Tod des Uriah an der Front ein und dann kann Bathseba ganz an den Königshof ziehen. Sie wird die Mutter von König Salomo. Ihr Lieben, sieht so Heilsgeschichte aus. Sieht so Gottes Heilsgeschichte aus. Ich habe mir gedacht, das sind doch ganz und gar unheilige Geschichten. Die hätten besser ihren Platz in einer farbig illustriert. Dabei fällt besonders auf, dass im Stammbaum des Matthäus die bekannten großen Stammmütter Israels nicht vorkommen. Sarah wird nicht genannt, Rebekka wird nicht genannt, Rahel und Lea werden nicht genannt. Matthäus greift also die geringen, die nicht berühmten, die moralisch fragwürdigen Gestalten heraus. Ich denke, er hat es bewusst getan, denn schon zu Beginn seines Evangeliums will Matthäus etwas aufzeigen von der seltsamen Gerechtigkeit Gottes, die eben den Geringen erwählt und nicht jene, die vor den Menschen ganz groß und top dastehen. Moralisch fragwürdige Gestalten macht Gott zu Trägern seiner Heilsgeschichte. Er kommt am Ende zum Ziel, trotz allem undurchsichtigen, fragwürdigen, sündigen Verhalten der Menschen. Und später werden wir im Neuen Testament lesen, dass Jesus seine Gemeinde einem Versager namens Petrus anvertraut, einem, der ihn im entscheidenden Moment verleugnet hat. Es leuchtet also in dieser Geschlechterfolge durch die Zeiten schon die Gnade des Christus auf, die den Untauglichen, die den sündigen Menschen gilt. Und das heißt für mich, Gott macht seine Geschichte nicht mit Heiligen, sondern eben mit Menschen und mit Familien wie der deinen, der meinen. Dieser Gott macht aus krummen Geschichten und aus misslungenen Lebensgeschichten Heilsgeschichte. Denn bei ihm ist wirklich kein Ding unmöglich. Von ihm heißt es, dass er das Krumme gerade macht. Nun, die fünfte der Frauen habe ich noch gar nicht erwähnt. Es ist Maria, die Mutter Jesu, zu der der Engel spricht: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Maria wird die wunderbare Geburt ihres Sohnes angekündigt, der die Frucht des Heiligen Geistes sein soll. Maria ist ausgewählt, Mutter des Herrn zu sein. Und wieder ist es eine der Geringen, eine Frau aus dem Volk, ein einfaches Mädchen, eine junge Frau, die Gott erwählt. Doch nun, mit Jesu Geburt ist es anders als mit allen bisherigen Stammhaltern. Bei Jesu Geburt ist nicht männliche Zeugungskraft am Werk, und das will heißen, hier ist nicht einfach Fortsetzung. Mit der Geburt Jesu geht nicht alles einfach so weiter, sondern hier beginnt etwas Neues. In dieser Geburt des Christus, da handelt Gott selbst, der Herr der Geschichte. Diese Geburt ist nicht einfach eine weitere in der Abfolge der Generationen. Hier entsteht neues Leben, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gottes Schöpferwillen. Jesus, der der Christus heißt, ist gezeugt aus der Kraft des Heiligen Geistes, geboren von der Jungfrau Maria. Der ganz andere, der ewige Gott, tritt uns in der Geburt dieses Kindes als der alleinige Verursacher entgegen. In Jesus begegnet uns darum mehr als ein Mensch aus Fleisch und Blut. Die Bibel benennt ihn als den wahren Menschen, der zweite Adam, der Sohn Gottes. Und das bekennen wir Christen im Glaubensbekenntnis, wenn wir sprechen, geboren von der Jungfrau Maria. Mit dieser einzigartigen Geburt Christi ist nun, und das ist der Clou, das männliche Zeugungsprinzip in seiner Gültigkeit für die Heilsgeschichte ein für allemal aufgehoben. Seit der Geburt des Christus gibt es keine Stammbäume mehr, die Gottes Heil weitergeben. An die Stelle der Blutsverwandtschaft ist die Nachfolge Jesu getreten. Als Jesu Verwandte zu ihm kommen, um ihn nach Hause zu holen, weil sie meinen, er ist verrückt geworden, da sagt ihnen Jesus: Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Und das heißt, seit Jesu Geburt kann sich niemand mehr durch seine Geburt ausweisen. Da hilft überhaupt nichts mehr zu sagen. Nun, wir in unserer Familie sind seit der dritten Generation Baptisten oder noch länger. Oder zu sagen, ja, ich komme auch aus einem gläubigen Elternhaus. Oder zu sagen, ich hatte eine gläubige Großmutter. Das alles ist wunderschön und hat sicher auch geholfen. Aber entscheidend sind nicht länger die Vorfahren. Gott interessiert nicht, wie bedeutend oder unbedeutend ich von Geburt an bin. Jetzt kommt alles darauf an, von Neuem geboren zu werden. Nikodemus, vielleicht kennt ihr die Geschichte von diesem nächtlichen Besucher bei Jesus. Der fragt ihn im Gespräch, wie kann denn das geschehen, dass ein Mensch von Neuem geboren wird? Soll er zurück etwa in den Leib der Mutter und dann geboren werden? Und Jesus antwortete, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, ansonsten kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Ja, diese Wiedergeburt in der Taufe ist wie jene wunderbare Geburt Jesu, allein das Werk des Heiligen Geistes Gottes. Es bleibt ein Geheimnis, schwierig vom Verstand her zu begreifen. Aber Wiedergeburt ist nötig, damit wir Träger und Trägerinnen von Gottes Heilsgeschichte werden. Gott will uns mit unseren Geschichten gebrauchen für sein Reich. Und dazu beschenkt er uns mit dem Wunder der Wiedergeburt aus dem Geist. Wie ist das möglich? Ganz einfach, indem wir es uns im Glauben gefallen lassen. Gerade so wie Maria, die spricht, mir geschehe, wie du gesagt hast. Denn bei dir, Gott, ist kein Ding unmöglich. Du kannst das Wunder vollbringen in meinem Leben. Ihr Lieben, aus der Vielzahl der Namen und Gestalten dieses verlesenen Stammbaumes tritt heute Morgen der Name des einen leuchtend hervor. Alle anderen Namen könnt ihr gern vergessen. Der Name des einen, auf den es ankommt, Jesus Christus. In seinem Namen ist das Heil. Und Christus lädt uns ein, einen wie den anderen. Lass dich auf mich ein, lass dich ganz auf mich ein. Vertraue du mir mit deinem ganzen Leben. Glaube mir und ich werde ganz bei dir sein. Ich werde dich begleiten durchs Leben. Im Leben und im Sterben. Ich bin immer für dich da. Alle Tage bis an der Weltende. Und da, wo wir dieser Einladung des Christus folgen, da wird es Advent. Da kommt Christus wirklich zu uns, zu dir und mir, heute, hier und jetzt. Und er macht uns Namenlose zu Gottes Söhnen und Töchtern. Zu Jesu Schwestern und Brüdern. Und ich sage mir, das ist eine Abstammung, ein unübertrefflicher Adel. Gott sei Dank. Amen.